Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, melde mich jetzt nach einer längeren Aufnahmepause wieder zurück mit einer neuen Folge. Ja, in der Zwischenzeit, Corona hat auch mich ein bisschen zum Umorganisieren gezwungen, war ich nicht untätig, habe jetzt jeden Monat zwei Veranstaltungen als Webinar vorgehalten. Das Gründercurriculum läuft sehr gut, aber wie gesagt, im Zusammenspiel mit dem Tagesgeschäft, dem Homeschooling und allem, was da drum und dran noch dazugehört, hast die Muße für eine Aufnahme, hat es so kurz gekommen. Ja, und nun passt es wieder. Ich bin die Woche Strohwitwer und habe ein bisschen Zeit, hier die eine oder andere Folge einzusprechen. Wir wollen heute nochmal ein Thema aufgreifen, was ich in der Finanzierungsfolge womöglich schon mal gestreift habe, was aber im Tagtäglichen doch immer wieder Fragen aufwirft. Ist ein Versicherungsthema. Wir werden in dieser Folge die sogenannte Risikolebensversicherung, die ja ganz elementar als Sicherheit für Ihre Praxisfinanzierung von der Bank gefordert wird, nochmal etwas genauer anschauen. Kurz vorab, wie funktioniert so ein Vertrag? Nun, Sie bestimmen bei Vertragsschluss eine bestimmte Versicherungssumme, meistens in Höhe der Praxisfinanzierungsbausteine, die dann vom Versicherer ausgekehrt ist, wenn Sie versterben sollten. Soweit, so einfach. Jetzt stellen sich aber in dem Zusammenhang natürlich verschiedene Fragen. Risikolebensversicherungen werden bepreist, also maßgeblich für die Preisfindung ist natürlich die Höhe der gewählten Versicherungssumme. Also wenn ich eine Praxis mit 500.000 auf die Füße stelle, dann ist dieser Vertrag entsprechend anhand der Summe bepreist. Und dann ist natürlich ganz wesentlich, wer ist denn der Versicherte, nämlich Sie als Zahnärztin oder Sie und Ihre Kollegin mit einem zweiten Vertrag, wenn Sie eine BAG gründen. Zweitens ist Ihr Alter relevant, wenn Sie die Risikolebensversicherung beantragen. Das kennen Sie wahrscheinlich schon von Ihrer Berufsunfähigkeit oder anderen Risiko- oder biometrischen Verträgen. Da ist natürlich das Eintrittsalter immer relevant. Je älter man ist, desto teurer ist ein solcher Vertrag. An und für sich ist eine Risikolebensversicherung eher eine kostengünstige Absicherung. Jeder, der vielleicht schon für seine Familie, die Absicherung seiner Familie einen solchen Vertrag gemacht hat und das in jungen Jahren, der weiß, da kann man für einen überschaubaren Monatsbeitrag eine entsprechend hohe Absicherung bekommen. Was haben wir noch als Maßgabe zur Beitragsabmittlung? Das ist die Laufzeit. Ein Vertrag, der nur 10 Jahre läuft, ist deutlich günstiger, als wenn Sie den Vertrag über 25 Jahre einrichten. Aber man sollte schon darüber nachdenken, ob es nicht schlau ist, wie man eben genau die Laufzeit gewichtet. Ein weiterer beitragsrelevanter Faktor ist natürlich Ihr Gesundheitszustand. Auch hier wieder Parallelen zur Krankenversicherung oder zur BU. Sie müssen einen Antrag, also mit Gesundheitsfragen beantworten, wo man eben wissen will, wie war es in den letzten 5 Jahren mit Arztbesuchen, gab es stationäre Aufenthalte, psychologische Besuche in den letzten 10 Jahren. Und das müssen Sie alles ehrlich angeben. Und jetzt haken wir mal ein in diesen Bearbeitungsprozess. Denn das ist ja in meiner Beratungspraxis, ich bin ja Spezialmakler für Zahnmediziner, merke ich doch zusehends, dass dieses Thema ja immer mehr, wie alle anderen biometrischen Themen, Schwierigkeiten bereitet. Also erster Tipp an dieser Stelle, wenn Sie eine Risikolebensversicherung beantragen, und das wird ja so, dass Geld als Sicherheit nicht irgendwo rumliegt, immer erforderlich sein, dann warten Sie da bitte nicht bis kurz vor knapp. Wir würden in einer frühen Phase des Gesprächs die gesundheitlichen Karten auf den Tisch legen und uns damit befassen, welche Größenordnung abgesichert werden muss, die Gesundheitsfragen vorbereiten, sodass wir dann erkennen, wird es ein Durchmarsch, also ist es ein Antrag, der ohne Wenn und Aber vom Versicherer angenommen wird, oder gibt es hier möglicherweise Baustellen, die uns Schwierigkeiten machen werden, denn dann arbeiten wir mit sogenannten Risikovoranfragen. Wir würden Ihre Gesundheitsdaten anonymisiert an ganz viele Gesellschaften rausgeben, um dann zu erfahren, wie gehen denn die Gesellschaften mit dem geschilderten Gesundheitszustand um. Und hier muss man möglichst genau sein, da man ja anonym ist, reichen für gewöhnlich die Antragsfragen nicht aus. Gut ist, wenn man hier entsprechende Befunde beilegt. Wir Tippexen dann ganz fleißig die persönlichen Daten raus, sodass dann die gesundheitliche Abteilung der jeweiligen Versicherer sich positionieren kann und uns dann entweder eine Annahme mit einem Beitragszuschlag oder aber eben vielleicht auch eine Ablehnung prophezeit. Und anhand dieser Erkenntnisse können wir dann entscheiden, ob wir dann am Ende Versicherer A, B oder C wählen. Sie können theoretisch eine Risikolebensversicherung ganz alleine im Internet zusammenklicken. Aber was Sie davor finden, sind natürlich immer nur die Ideallinien, also die gesunden Schaufensterkonditionen, ohne dass man dann schon mal ins Eingemachte gegangen ist und wie gesagt alle gesundheitlichen Karten auf den Tisch gelegt hat. Und zweitens wirft sich natürlich die Frage auf, was ist denn eigentlich, wenn das nicht funktioniert? Also ich hatte jetzt unlängst einen Fall, wo tatsächlich wir nach mehreren gesundheitlichen Vorgeschichten doch durchaus einige Absagen geerntet haben und die Versicherer haben dann eben nicht gewollt, dass der Kunde dort versichert wird. Am Ende fanden wir eine Gesellschaft, die dann doch sich bereit erklärt hat, den Kunden, der für sich genommen sich ganz gesund fühlte. Ja, man hat ja nun mal das ein oder andere Wehwehchen, aber in der Summe war es dann in dem Fall doch für den Versicherer zu kritisch oder für viele Versicherer zu kritisch und wir hatten dann letztlich eine Online-Versicherung herausgefunden, die das Ganze dann doch begleiten wollte. Ja, also da werbe ich dafür, machen Sie das bitte frühzeitig, damit man genug Zeit hat, gegebenenfalls noch zu wechseln, verschiedene Versicherer anzutesten, um zu gucken, kriegen wir jetzt hier eine entsprechende Zusage oder müssen wir uns da was anderes einfallen lassen. Was anderes einfallen lassen? Ich meine, nun kann es vorkommen, dass tatsächlich ein Versicherer sagt, ja, wir können Sie da an der Stelle nicht versichern. Das kommt bei der Risikolebensversicherung zugegeben selten vor, aber es kommt vor. Und wenn die Bank nun aber diese Versicherung als Sicherheit benötigt, um ihnen den Kredit auszahlen zu können, dann kann es natürlich extrem problematisch sein. Entweder sie haben ein großes Fonddepot bei der entsprechenden Bank, dann mag das handelbar sein. Es gibt also auch Fälle, wo Praxisfinanzierung ganz ohne Risikolebensversicherung rausgekehrt werden, aber das sind dann mit Sicherheit keine Großpraxiskonzepte. Und der Kunde muss natürlich dann eine entsprechend gute Bonität vorweisen können oder gegebenenfalls dann alternativ mit Bürgschaften arbeiten. Aber das ist ja alles nicht das, was man möchte. Einige wenige Gesellschaften bieten gerade im Falle einer Praxisgründung oder Übernahme Rahmenverträge oder Sonderkonzepte an, die auf intensive Gesundheitsfragen verzichten. Dort muss man eine sogenannte Dienstobliegenheitserklärung abgeben. Das heißt, man hat im Grunde genommen nur drei kleine Fragen zu beantworten, die dann schon dazu führen, dass der ein oder andere Kunde, der bei einem Standardantrag keine Deckung bekäme, über ein solches Konstrukt dann doch einen Schutz bekommt. Ich sagte ja vorhin auch aus gegebenem Anlass, einer meiner ersten Finanzierungsfälle in diesem Jahr war konkret beeinflusst und ich erfuhr, dass es hier auch eine Änderung in der Bankenlandschaft gab. Früher war es so, diese Risikolebensversicherung, die konnte man im Laufe des Gründungsprozesses einrichten. Also ich will hier nochmal auf das Timing hinausgehen. Das heißt, man hat dem Banker, das kann man ja schnell erzeugen, einen entsprechenden Antrag dargereicht, dass er sah, okay, das ist entsprechend die Gesellschaft, wo wir den Schutz haben möchten. Dann hat er die entsprechenden Vertragsunterlagen aufbereitet, ohne dass er schon einen Versicherungsschein in der Hand gehalten hat. Er hat nur einen Antrag. Dann hat er die entsprechenden Anlagen zum Darlehensvertrag, also die Abtretungserklärung für die Risikolebensversicherung vorbereitet. Und wir mussten dann erst mit der Police als Beleg bei der Bank aufschlagen, wenn wir das Geld ausgezahlt haben wollten. Also da konnte durchaus noch eine gute Zeit ins Land gehen. Und jetzt hat sich das hier zumindest bei dem einen oder anderen Bankpartner tatsächlich geändert. Sicherlich auch die Konsequenz aus, ja, den Banken geht es gerade nicht besonders gut, aus Sparzwängen und Prozessumstellungen hier in dem Fall, hat die Bank eine bestimmte, ich nenne es jetzt mal Kleinkreditabteilung aufgebaut, die vollautomatisch funktioniert. Also bis zu einer bestimmten Größenordnung, wenn ich da von einer Dreistuhlpraxis rede, dann ist das gut möglich, dass man in diese Kategorie reinfällt. dann hatte man eine separate Abteilung, die ganz vollautomatisch funktionieren sollte. An und für sich eine gute Idee, aber die Prozesse wurden dadurch ein Stückchen auf links gedreht. Das heißt, wenn man da nicht frühzeitig einen Versicherungsschein vorlegen konnte, dann ging die Bearbeitung einfach nicht weiter, konnte also gar nicht ausgelöst werden. Gut ist, wenn man das halt auch mal gesagt bekommt, beziehungsweise wenn man sich da nicht auf alte Zeiten verlässt. Aber das hat das Ganze schon ein bisschen verändert. Also hier, wie gesagt, frühzeitig agieren und einen entsprechenden Todesfallschutz vorhalten. Jetzt weiß man ja möglicherweise noch gar nicht so genau, wie groß wird jetzt das Darlehen im Einzelnen, aber das ist auch gar nicht wichtig aus meiner Sicht, denn wir werden ohnehin keinen eurogenauen Absicherungsbaustein generieren müssen. Denn ich werbe dafür, dass Sie Ihre Risikolebensversicherung, die es im Übrigen in drei verschiedenen Ausprägungen gibt, was die Gestaltung der Versicherungssumme im Verlaufe der Zeit bedeutet, da werbe ich dafür, dass wir hier tatsächlich sehr etwas großräumiger arbeiten, damit Sie auch für künftige Maßnahmen einen entsprechenden Todesfallschutz im Vorrat haben. Theoretisch können Sie Ihre Risikolebensversicherung exakt an den Tilgungsplan anpassen. Das machen nicht alle Gesellschaften mit, aber der eine oder andere Marktteilnehmer, der tut das doch. Das heißt, Sie reichen Ihren Tilgungsplan ein und dann baut Ihnen der Versicherer ein maßgeschneidertes Versicherungskonzept, bis der Kredit halt zurückgeführt ist. Tja, aber was ist, wenn Sie eine Praxis übernehmen, noch nicht sofort alle Einheiten austauschen, Sie wissen aber schon, Einheit 3 wird früher oder später das die Krise kriegen und muss ersetzt werden, ja, dann wird diese möglicherweise nachinvestiert und dann kann es ja wieder erforderlich sein, einen entsprechenden Todesfallschutz als Sicherheit für die Bank vorzulegen. Und bevor man dann losläuft und das ganze Antragsprozedere wieder neu vollzieht, ist es doch, denke ich, schlauer, den Todesfallschutz konstant durchlaufen zu lassen und bitte auch nicht genau taggenau auf die erste Finanzierungslaufzeit, sondern in einer Zeitschiene, wo Sie, wenn Sie jetzt diesen Schutz konkret für die Praxis haben wollen, wo die gesamte Investitionsphase, also wenn man schrittweise vorgeht, dann auch die Nachinvestitionen oder Schritt B und C mit eingedeckt sind, sodass man dann an der Stelle auch schon eine bestimmte Summe als Vorrat hat. Wie gesagt, eine Risikolebensversicherung ist, so Sie nicht Starkraucher sind, keine extrem teure Sache, Gesundheit vorausgesetzt. Dementsprechend lohnt es sich dort ein bisschen in Vorrat zu gehen und die Summe konstant darstellen zu können. Es gibt noch eine dritte Form, das will ich der Vollständigkeit halber sagen, das tun dann doch auch wieder einige Gesellschaften, die linear fallende Versicherungssumme. Das geht auch, also Sie können diesen Vertrag so gestalten, dass er Jahr für Jahr um einen festen Betrag sinkt. Da kann man häufig die üblichen, es finden ja viele Finanzierungen aus der Hand der KfW statt, wo wir tilgungsfreie Anlaufjahre haben und da kann nicht jeder Versicherer das genauso abbilden, wenn man eben von einem linear fallenden Tarif spricht, denn dort hat man ja erst einmal zum Beispiel 2 Jahre einen konstanten Darlehensbetrag, wenn man linear fallend mit KfW finanziert und das deckt sich dann nicht hundertprozentig. Ja, aber ja, meine Empfehlung bleibt, versichern Sie großräumig, versichern Sie länger als der Erstkredit, weil Sie natürlich jetzt noch in Anführungsstrichen jung sind, als wenn Sie später nachbessern das Risiko haben, dass gesundheitlich was vorgefallen ist und Sie dann keinen Schutz haben. Ja, Versicherer haben bestimmte Nachversicherungsmöglichkeiten, aber die sind selten so groß, dass die Ihnen tatsächlich wirklich weiterhelfen. Und ich gehe sogar noch weiter. Der eine oder andere überlegt sich diese Verträge auch, wenn die Praxisfinanzierung oder der Praxisumbau ausfinanziert ist, dann eben ins Private zu überführen. Es ist ja ohnehin ein privat geführter Vertrag. Und warum habe ich denn oder was stört es mich, wenn ich dann eine entsprechende Versicherungssumme habe, die auch meine Familie schützt, wenn ich es nicht ohnehin schon losgelöst von der Praxis auf die Füße gestellt habe? Mir ist nochmal wichtig zu sagen, ich sprach jetzt hier von dem Beispiel 500.000 Euro und schon da ist es so, dass bei der Antragstellung zu einer Risikolebensversicherung da werden nicht die einfachen Antragsfragen ausreichen. Die magische Grenze liegt bei vielen Versicherern bei 400.000 Euro Versicherungssumme. Ab dieser müssen Sie dann bewaffnet mit einem Unterlagenpaket zu Ihrem Arzt marschieren, der dann eine gesundheitliche Untersuchung umsetzt. Da sagt jetzt der eine oder andere Kunde, ist ja gar nicht schlimm, machen wir, ich bin ja topfit. Aber ich warne davor, es ist schon bei so manchem Kunden Überraschendes zutage getreten, wenn der Arzt nochmal genauer drauf schaut und wenn sie in der Sekunde gerade auf den Versicherungsschutz angewiesen sind. Das würde ich tunlichst vermeiden. Und es geht, indem man Folgendes macht. Wir haben jetzt eine Praxisfinanzierung als Beispiel von 700.000 Euro oder einer Million oder was auch immer, auf jeden Fall weit über den 400.000 Euro. Dann teilen wir die Risikoabsicherung auf verschiedene Versicherer auf, sodass man jeweils pro Versicherer unter dieser kritischen Aufgriffsgrenze liegt. Und dann haben sie bei zwei Versicherern dann ihre Versicherungskonzepte und müssen jeweils nur die Antragsfragen beantworten. Das würde zum Beispiel funktionieren. Das muss die Bank vorher wissen, damit die Sicherheitenerklärung entsprechend ausgearbeitet werden kann. Aber es ist technisch kein Problem. Man muss es, wie gesagt, nur frühzeitig ansagen. So, nun haben wir gesprochen, wie die Risikolebensversicherung beantragt werden kann, welche Größenordnung oder Gestaltung empfehlenswert ist. Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich auch noch mal den Worst Case besprechen. Ich wünsche Ihnen ja herzlich, dass Sie alle diese Verträge nur machen, um die Bank zu befriedigen, aber sie um Gottes Willen nicht benötigen werden. Dennoch muss man natürlich drüber reden, was passiert denn eigentlich im Leistungsfall. Im Leistungsfall wird die vereinbarte Versicherungssumme an den Bezugsberechtigten ausgekehrt. Ja, wenn da der entsprechende Erbschein vorliegt, nach einem Todesfall kann das durchaus gerade dieser Tage durchaus länger dauern. Also es wird, habe jetzt leider unlängst einen entsprechenden Fall gehabt. Da reden wir jetzt hier irgendwie von 5 Monaten Zeitverzug zwischen dem Ableben des Versicherten bis zu dem Moment, wo dann die Zahlungen geflossen sind. Aber dann wird eben die Versicherungssumme ausgekehrt und an den Bezugsberechtigten, den kann man im Antrag festlegen. Der ist im Übrigen auch widerruflich, also sprich, es kann geändert werden vom Versicherungsnehmer. Und diesem fließt dann an der Stelle das Geld zu, wenn sie als versicherte Person der Versicherungsnehmer war. Ich will an der Stelle vielleicht auch noch eine kleine steuerliche Thematik streifen, denn die Gestaltung, wie man diese Risikolebensversicherung auf die handelnden Personen aufteilt, die hat da durchaus Relevanz. Wenn Sie eine Leistung aus Ihrer eigenen Risikolebensversicherung, also sprich Sie sind Versicherungsnehmer, bekommen, versichert wäre meinetwegen Ihr Partner, der Zahnarzt ist, der die Praxis finanziert, dann ist die Leistung, die Sie aus der Versicherung erhalten, für Sie genommen steuerfrei. Ist das nicht der Fall, wenn Sie selber die Zahnärztin sind, sich versichern und das Geld dann Ihrem Ehemann als Bezugsberechtigten oder sogar noch schlimmer einem Dritten, der Freund, Sie sind noch nicht verheiratet als Beispiel, als Bezugsberechtigten zukommen lassen, dann fällt die Versicherungssumme in die Erbmasse und es fällt Erbschaftssteuer an. Das ist gerade insbesondere dann, wenn Sie nicht verheiratet sind und die Freibeträge klein sind, durchaus erheblich. Und deswegen gilt die Empfehlung, dass Sie die sogenannte Überkreuzversicherung, das ist bei Familien ganz üblich, gestalten. Das heißt, der meinetwegen Partner, Ehemann oder die Ehefrau ist Versicherungsnehmer und Bezugsberechtigter oder Bezugsberechtigte. Sie als praxisfinanzierende Zahnärztin sind die versicherte Person. Die Bank ist fein damit, die muss es wiederum nur wissen, um die entsprechende Abtretungserklärung vorzubereiten. Und Moment mal, jetzt habe ich ja gerade gesagt, Bezugsberechtigter, mein Partner, wie ist das denn jetzt eigentlich? Naja, die Bank, Sie unterschreiben den Darlehensantrag, Sie unterschreiben die Abtretung Ihrer KZV-Ansprüche und unter anderem eben auch ein Schriftstück, wo draufsteht, wenn Sie versterben, dann ist es eben so, dass die Versicherungssumme so noch Restkredit offen ist, von der Risikolebensversicherung gezogen werden kann. Die Bank würde beim Ableben, beim vorzeitigen Ableben, nehmen wir mal an, wir haben eine Praxisfinanzierung über 15 Jahre eingerichtet und nach 10 Jahren sollte der versicherten Person etwas zustoßen, also verstirbt, dann würde die Bank, nachdem das Thema Erbe, Bezugsrecht und so weiter geklärt ist, sich eben ihren Teil nehmen können, aber eben nur noch so viel, wie dann Restkredit da ist. Restkredit und naja, nun sind Banken halt Banken. Es wird auch Folgendes, das kennen Sie möglicherweise aus dem Bereich der Immobilienfinanzierung gemacht, es wird eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung fällig. Die Bank hatte ja geplant, mit Ihnen 15 Jahre oder zumindest bis zur Zinsbindung 10 Jahre Zinsen zu verdienen. Das geht nun nicht mehr auf, weil sie verstorben sind und naja, die Bank ist ein Wirtschaftsunternehmen, dementsprechend wird dann kompliziert und großräumig gerechnet, wie hoch der Zinsschaden ist, dadurch, dass der Kredit sein Ende nicht erreicht. Also man kann genau genommen sagen, es ist gut möglich, dass etwas weniger Geld oder mehr Geld zurückgezahlt werden muss und auch hier wieder ein Grund dafür, warum man die Versicherungssumme nicht kurz auf knapp kalkulieren sollte, denn es ist gut möglich, dass die Bank dann noch eine kleine Schadenersatzzahlung fordert. Bei der Gelegenheit etwas Werbung in eigener Sache. Spielen Sie dieses unschöne Szenario bitte tatsächlich im Vorfeld durch. Was passiert im Rahmen der Finanzplanung durch? Was passiert, wenn etwas passiert? Das ist ein ganz elementares Thema und wird sicherlich auch noch in einem der nächsten Podcast-Folgen eine Rolle spielen. Diese Unglücksfälle, die einem ja nicht, wo man ja im Einzelnen nicht verschont von bleibt und einen jedem treffen können, da sollte man vorher mal drüber nachdenken, was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin? Wer ist dann in meiner Praxis handlungsfähig? Wer bezahlt die Gehälter weiter, die Miete weiter? Wer hat Kontozugriff beispielsweise? Wer wickelt denn dann die Praxisveräußerung ab? Wer stellt den Vertreter an? All das sind Fragen, die bitte im Vorfeld geklärt werden sollen. Und hier wäre dann beispielsweise ein Notfallordner für diese Fälle in der Praxis wichtig, dass da ganz klar geklärt ist, wer hat welche Verantwortlichkeiten und was ist im Einzelnen zu tun. Denn ja, wenn der Inhaber verstirbt, dann ist das an und für sich schon eine Katastrophe. Aber dann entspinnen sich plötzlich ja auch viele andere Fragestellungen, die geregelt werden sollten. Und da ist es, wie gesagt, von Vorteil, wenn man dieses Szenario schon im Vorfeld durchdacht hat. Eine weitere Sache liegt mir noch am Herzen und die ist insbesondere für Berufsausübungsgemeinschaften oder GbRs im Allgemeinen von Interesse. Denn es ist ja bitte immer so, dass wenn Sie eine Praxis zu zweit auf die Füße stellen oder zu dritt, dass Sie die Praxisfinanzierung so auslegen, dass die großen Investitionskredite aufgeteilt auf die Partner jeder für sich selbst genommen finanziert. Ich denke, das ist schlüssig und klar. Bei Ehepartnern mag das anders sein, aber wenn das eben Fremde sind, die nicht verpartnert sind, dann sollte da jeder auch für den Fall des Aussteigens seine eigene Kreditlinie haben, zumindest was den Investitionskredit angeht. Und dementsprechend auch jeder seine Risikolebensversicherung, die dann diesen einen Kreditteil für sich genommen absichert und zurückführt für den Fall, dass derjenige verstirbt. Jetzt haben Sie aber ja auch einen BAG-Vertrag, in dem möglicherweise eine Regelung zu finden ist, was passiert, wenn einer der Partner versterben sollte. Und regelmäßig finden sich dort Formulierungen, dass der hinterbliebene Partner, der überlebende Partner, in einer gewissen Zeitspanne von, sagen wir mal, 2 Jahren den Erben des Verstorbenen eine Entschädigung zahlt. Zumeist steht in den Verträgen drin, dass die Erben des Verstorbenen, die ja möglicherweise keine Zahnärzte sind, keinen Anspruch darauf haben, die Praxis mit ihnen zu führen. Wie soll das auch gehen? Aber wie gesagt, was regelmäßig dort zu finden ist, und das ist ja auch nur fair, dass sie eben die Erben des Verstorbenen in angemessenem Umfang abfinden. Und auch hier haben wir wieder ein Thema, dass Sie bitte einen solchen Effekt mal simulieren, bevor der schlimmste Fall eingetreten ist. Ich weiß, gerade am Anfang der Praxisübernahme oder Gründung, da hat man viele, viele Baustellen, die zu beackern sind. Aber wenn sich dann der Nebel lichtet und Sie ein bisschen Muße haben, dann würde ich dafür werben, dass Sie diesen Bereich auch einmal durchdenken. Denn da stellt sich ja schon die Frage, wenn wie vom Himmel gefallenen Todesfall stattfindet, wann ist denn welches Geld zu mobilisieren und an die Hinterbliebenen zu zahlen? Und das kann tatsächlich sehr empfindlich schmerzen, wenn die Praxis gerade in der Aufbauphase ist und plötzlich soll ich mein Praxiskonto wieder leerräumen, um Hinterbliebene abzufinden, die ja auch einen Anspruch haben, keine Frage. Oder ich bin parallel genötigt, einen neuen Kredit aufzunehmen, um dann die Angehörigen zu entlohnen an der Stelle. Geschickter kann es sein, wenn man, und das ist gerade für, sage ich mal, jüngere Zahnärzte von Interesse, die gemeinsam in die BAG starten, dass die beiden sich jetzt neben der individuellen Darlehensabsicherung auch gegenseitig versichern, um diesen Fall eben auszuschließen, dass wenn dann ein Partner doch versterben sollte, dass dann zumindest in der heißen Phase, in der Aufbauphase, wo möglicherweise noch nicht große Rücklagen gebildet wurden, dass dann genügend Geld über den Todesfallschutz vorhanden ist, auch hier wieder über Kreuz zwischen den Praxispartnern, um diesen Liquiditätsbedarf dann entsprechend zu decken. Das ist, denke ich, nochmal eine nützliche Empfehlung für all diejenigen unter Ihnen, die eine Praxis zu zweit, zu dritt oder zu viert im Sinne haben. Ja, das sind, denke ich, fürs Erste die wichtigen Informationen rund um die Risikolebensversicherung. Ich fasse also nochmal zusammen. Gehen Sie das Thema bitte frühzeitig an. Prüfen Sie, wie Sie Verträge vielleicht auch in der privaten Sphäre weiter nutzen können, wenn Sie einmal in die Gesundheitsprüfung einsteigen. Widmen Sie dieser Gesundheitsprüfung entsprechend große Aufmerksamkeit. Da dürfen Sie auch nicht mauscheln, also müssen alles wahrheitsgemäß angeben, logischerweise, sonst hat so ein Versicherer im Zweifel ein Hintertürchen, was er dann ganz sicher auch ziehen wird. Hier geht es ja um doch durchaus große Summen, die da im Raum stehen. Und dann haben Sie einen entsprechenden Vertrag, das könnte man nochmal ansprechen, das Prozedere. Dieser Vertrag, der gelangt ja dann in Form einer Police, also eines Versicherungsscheins zu Ihnen. Bearbeitungszeit, wenn alle Unterlagen vorliegen, das ist eine Sache von einer Woche. Aber dann ist es so, dass dieser Vertrag quasi in Hardcover als Ihr Belegexemplar bei Ihnen ist und die Bank wird Ihnen dann tatsächlich auch ausgehändigt haben wollen. Also das ist dann nichts Ehrenrühriges. Sie müssen diese Originalpolice an die Bank bringen, zu Ihrem Finanzierungsansprechpartner. Das mache gelegentlich ich für meine Kunden, wenn ich da gemeinsam die Finanzierung begleite. Wenn Sie es machen, bitte geben Sie diese Unterlagen bitte nicht in die Post. Die ist gerade dieser Tage nicht die allerzuverlässigste. Wenn Sie das tun, dann entsprechend mit einem Einschreiben. Sprechen Sie mit Ihrem Finanzierungsvermittler, wo genau dieses Schreiben hingehen muss. Gerade bei großen Banken kann es gut sein, dass auf den Unterlagen andere Adressen stehen, die dann in irgendwelchen Scan-Zentren landen. Und dann haben Sie A, einen riesen Zeitverzug und B, auch die Möglichkeit des Verlusts live erlebt. Unterlagen bei der APO beispielsweise, die gehen nach Düsseldorf und sind dann häufig nie wieder gesehen. Also dort die bitte entweder direkt in die Filiale diese Unterlagen abliefern, persönlich, oder aber mit Einschreiben an die entsprechende Filiale, nachdem Sie mit Ihrem Finanzierungsberater gesprochen haben, wo genau und wie das Ganze dann adressiert werden soll. Klingt jetzt banal, aber kommt vor und es ist sehr, sehr ärgerlich, wenn dann eine Ersatzpolice erstellt werden muss. Das ist nämlich auch nicht so ohne, wenn die Police einfach weg ist. Der Schein ist ja ein Nachweisdokument, mit dem man wirklich an diese Todesfallsumme rankommen kann. Ja. Dann, wie gesagt, denke ich, sind das die wesentlichen Informationen. Sollte ich etwas vergessen haben, etwas unklar gewesen sein, dann scheuen Sie sich nicht und schreiben Sie mir gerne eine Mail an jschröder@zsh.de. Dann gehe ich dann gern zeitnah drauf ein. Dann wünsche ich Ihnen jetzt eine wunderschöne Aprilzeit. Hoffentlich kommen wir bald durch diesen Schlamassel durch und sehen Licht am Ende des Tunnels, aber ich bin da verhalten optimistisch. Und freue mich, wenn Sie in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Thema ist noch nicht ganz klar, aber diesmal werde ich nicht so eine ganz so lange Pause lassen. Auf bald, Ihr Jörg Schröder.